Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Gott erwählt immer wieder unscheinbare und demütige Menschen als Sprachrohre seiner Botschaft. Das lesen wir nicht nur im 1. Korintherbrief, Vers 27, es ist auch historisch zu belegen. Ein ganz besonderes Werkzeug war die aus dem westfälischen Städtchen Coesfeld stammende Mystikerin und Stigmatisierte Anna Katharina Emmerich. Geboren 1774, ist sie eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der christlichen Mystik. Von Kindheit an prophetisch begnadet, trug sie während 12 Jahren die Stigmata, die Wundmale Jesu Christi. Sie erlitt jeden Freitag seine Passion und sah in ihren Visionen viele Ereignisse aus der ganzen Schöpfungs- und Heilsgeschichte. Am 3. Oktober 2004 wurde Anna Katharina Emmerich selig gesprochen. Über die bis heute erstaunlichen und inspirierenden Visionen der Seligen spreche ich mit dem Theologen Michael Pies. Herzlich willkommen bei Kirche in Not, Herr Pies.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Herr Pies, die Kirche kennt viele Privatoffenbarungen. Viele davon sind auch, ehrlich gesagt, Humbug, muss man sagen. Nur wenige sind anerkannt. Was macht diese Vision der Anna Katharina Emmerich aus Ihrer Sicht so besonders?
Ich bin da Ihrer Meinung, dass man in diesen Bereichen sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Aber wenn man sich mit den Schriften der Anna Katharina Emmerich intensiv beschäftigt und liest, was sie da niedergeschrieben hat, da bleiben keine Zweifel mehr. Es ist für mich unvorstellbar, dass jemand das Leben Jesu zum Beispiel schildert, so als ob er dabei gewesen wäre. Das ist sehr beeindruckend und ich glaube nicht, dass man das erfinden kann.
Die Erwählung, die widerfährt immer wieder ganz einfachen, demütigen Menschen, angefangen bei der Jungfrau Maria, könnte man sagen. Wie hat sich diese Herzensunschuld bei Anna Katharina ausgedrückt?
Anna Katharina ist in einer einfachen Bauersfamilie in Dülmen bei Coesfeld aufgewachsen und von Kindheit an wurde sie von diesen Visionen, von diesen mystischen Eingebungen begleitet. Ihr ganzes Herz war schon als Kind nur auf Gott hingerichtet. Für sie gab es nur dieses göttliche Leben. Und so entwickelte sich dann neben den Kindheitsvisionen auch ihr extremer Wunsch, so bald wie möglich ins Kloster einzutreten.
Und das war ja vielen Hindernissen ausgesetzt. Es gelang ihr dann aber doch im Jahr 1803. Das ist ja soweit noch nichts Besonderes. Aber was geschah dann?
Der sehnliche Wunsch, wie Sie gerade sagten, wurde erst 1803 erfüllt. Sie ist ins Kloster Agnetenberg eingetreten und durfte ein paar Jahre da als Nonne leben und wirken. Parallel dazu wurde sie aber auch schon sehr, sehr krank. Es kamen unheimlich viele Krankheitserscheinungen bei ihr dazu. Nur die Visionen und die Mystik blieben. Und durch die Säkularisation wurde sie dann aber leider sehr früh gezwungen, das Kloster wieder zu verlassen.
Es heißt, sie habe ihr Leiden frei gewählt. Was heißt das?
Es gibt da eine ganz entscheidende Situation in ihrem Leben, wo Jesus ihr einmal erschienen ist und ihr in der einen Hand einen Blumenstrauß angeboten hat und in der anderen Hand die Dornenkrone. Die Dornenkrone war dann das Symbol des Leidens und sie hat sich natürlich für die Dornenkrone entschieden und damit quasi ist sie direkt in seine Nachfolge des Leidens eingetreten.
Das hat das einfache Volk sehr bewegt. Nun könnte man sagen, na gut, Aberglaube. Aber auch der preußische Staat hat sich für die junge Frau interessiert. Warum eigentlich?
Ich denke, das ist parallel zu sehen wie bei der heiligen Bernadette zur Beruf von Lourdes. Sie musste sich unzähligen Verhören unterziehen und so war das bei der Anna Katharina auch. Der Staat wurde aufmerksam, weil da ja wohl irgendwas passiert ist, was über menschliche Maßstäbe hinausging. Und so hat sie das mit Geduld und viel Leid ertragen, diese ganzen Verhöre und Untersuchungen, medizinischen Kommissionen. Aber es konnte ihr niemals ein Betrug nachgewiesen werden.
Und noch jemand hat sich dafür interessiert, nämlich der damals schon bekannte Schriftsteller Clemens von Brentano, der eigens angereist ist. Was ist denn das Erstaunliche daran?
Das sehr Erstaunliche finde ich, dass in ihren Visionen ihr angekündigt wurde, dass ein Dichter sie besuchen würde. Und als dann Clemens Brentano bei ihr am Krankenbett aufgetaucht ist, war ihr sofort klar, das ist der Mann, der meine Geschichten aufschreiben wird. Mhm. Und bei Brentano war das besondere auch, dass er eigentlich atheistisch war, ein Lebemann, viel mit Alkohol und Frauen zu tun hatte. Und in dem Moment, als er bei Anna Katharina am Krankenbett stand, hat sich sein Leben komplett umgeändert.
Und es war ja keine Stippvisite. Er blieb jahrelang. Er wurde quasi der Mann, der die Visionen aufgezeichnet hat. Was hat er denn da zu hören bekommen?
Es war wirklich keine Stippvisite. Er wollte nur einen Tag bleiben. Es wurde aber ein jahrelanger Prozess mit Anna Katharina. Er hat aufgeschrieben, das, was sie gesehen hat. Sie hat jede biblische Stelle gesehen. Sie war quasi bei der Geburt Jesu im Stall dabei. Sie war dabei, als Christus gekreuzigt wurde. Sie erzählt das so fantastisch, dass man selbst das Gefühl hat, wenn man das liest, man ist dabei. Man ist beim biblischen Geschehen direkt dabei.
Aber hat man denn den Wahrheitsgehalt überprüfen können von dem, was sie da erzählt hat? Sie erzählt ja auch viele Einzelheiten aus dem Leben und Sterben Jesu.
Wir haben ja als Grundlage eigentlich nur die Bibel, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wenn wir aber jetzt an die Einzelheiten gehen, so hat sie zum Beispiel das Haus in Ephesus, wo Maria mit Johannes zum Schluss gelebt hat und wohl eventuell auch gestorben ist, so hat sie das in allen Einzelheiten beschrieben, wie dieses Haus aussieht. Und als dann die ersten Leute nach Ephesus gefahren sind und haben sich das angeguckt, hat man festgestellt, das war perfekt, was sie da beschrieben hat. Dieses Haus hat tatsächlich da gestanden.
Und welche Wirkung hatte das auf Brentano?
Brentano war hin und weg. Er hat von dem Moment an, als er ihr begegnet ist, sein Leben komplett umgeändert. Er ist zum Glauben gekommen. Er hat seinen weltlichen Lebensstil komplett sein gelassen und war quasi in dem Moment nicht nur ihr Schriftsteller, sondern er wurde zum Diener Gottes. Er wurde umfunktioniert. Und die Bücher, die er über ihre Visionen geschrieben hat, sind wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Mhm. Weltkirche aktuell am 5. Sonntag im Jahreskreis mit Musik von Johann Sebastian Bach. Sie hörten zwei Sätze aus der berühmten Orchestersuite Nummer 2 in H-Moll. Unser erstes Thema heute ist die selige Anna Katharina Emmerich, eine deutsche Mystikerin aus dem frühen 19. Jahrhundert, deren Visionen uns gerade heute einiges zu sagen haben. Und mehr darüber jetzt von dem Theologen Michael Pies.
Anna Katharina Emmerich hatte nicht nur Visionen über das Leben Jesu und Sie erwähnten gerade über das Leben danach der Gottesmutter Maria, sondern auch apokalyptische Visionen. Was hat sie denn da gesehen?
Das ist meiner Ansicht nach im Moment überhaupt das Wichtigste, was man sich bei diesen Visionen anschauen sollte. Sie hat Träume gehabt von einer Phase mit zwei Päpsten. Sie hat in diesen Visionen und Träumen gesehen, dass die katholische Kirche von innen angegriffen wird und sich zu einer protestantischen Kirche entwickelt. Sie hat gesehen, dass es zwei Päpste gab, einen Papst, der nicht mehr aktiv war, und einen aktiven Papst. Und das ist unvorstellbar, dass sie also gesehen hat, wie unsere Kirche sich momentan zeigt, wie sie sich entwickelt hat und meiner Ansicht nach, wie sie sich ins Negative entwickelt hat.
Das konnte man damals natürlich noch nicht deuten. Jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Was sah sie denn über die Verehrung Gottes in diesem Zusammenhang?
Sie hat quasi das alles schon im Voraus gesehen, was wir jetzt feststellen, dass also das Heilige, das Sakrale innerhalb der Kirche so langsam entschwindet, dass man nicht mehr weiß, was heilig ist. Sie hat gesehen, dass zum Beispiel die Tabernakel an die Seite der Kirche gestellt werden. Sie hat gesehen, dass Wortgottesdienste heilige Messen ersetzen. Sie hat gesehen, dass Laien Kommunion austeilen. Sie hat alles das gesehen, was jetzt gerade hier passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube nicht, dass man sich das so erfinden kann.
Wenn wir mal in die Zeit danach schauen, haben denn diese Vision von Anna Katharina Emmerich noch weitere Menschen inspiriert, außer den Dichter Brentano?
Ja, wir müssen in dem Zusammenhang an den amerikanischen Schauspieler und Regisseur Mel Gibson denken, der diesen berühmten Film vor einigen Jahren gedreht hat, Die Passion Christi. Und der auch dabei im Vorhinein gesagt hat, ich beziehe mich hier auf die Visionen der Anna Katharina Emmerich. Ich nehme die Bibel als Grundlage, aber die Visionen von Anna Katharina sind mir eine große Hilfe.
Bei all dem Schrecklichen, was Anna Katharina Emmerich gesehen hat, hatten die Visionen denn auch etwas Tröstliches?
Ja, das hatten sie auf jeden Fall. Sie hat immer gesagt, man muss durch diese dunkle Krise durch, bis der Himmel eingreift. Und ihr himmlisches Eingreifen sah so aus, dass der Erzengel Michael sich der fallenden Kirche annimmt, dass die Gottesmutter natürlich sich in diesem Prozess einschaltet, dass im Endeffekt auch unser Herr und Erlöser Jesus Christus eine Rolle spielen wird.
Nun wird manchen Prophezeiungen immer vorgehalten, dass sie Ungenauigkeiten haben. Das war, glaube ich, auch bei Anna Katharina nicht anders. Spricht denn das dafür, dass der Wahrheitsgehalt überhaupt nicht stimmen kann?
Nein, ich denke, das spricht nicht dafür. Anna Katharina ist wie alle anderen Visionäre ein Mensch. Und jeder Mensch hat Fehler und Schwächen. Und diese Fehler und Schwächen können sich bei der Übertragung von himmlischen Visionen aufs Papier natürlich einstellen. Das ist ganz normal. Das ist ein subjektiver Prozess eines Menschen und da sind Fehler durchaus möglich. Das ändert aber nichts am Wahrheitsgehalt der Visionen.
Der Gedanke des Sühneleidens, dem sich Anna Katharina unterzogen hat, der ist vielen Menschen von heute doch fremd. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir so eine Art Kirche ohne Kreuz geworden sind. Was ist damit gemeint? Was ist der tiefere Sinn hinter Sühneleiden?
Bei Anna Katharina und bei anderen war es eigentlich von Anfang an klar, dass sie in der Nachfolge Christi sein wollte. Und wer in der Nachfolge Christi sein will, muss Leid, Schmerz, Opfer und Pein einfach annehmen. Für sie war das selbstverständlich, dass sie dieses Leid angenommen hat, um mit ihrem Herrn gemeinsam auf den Kreuzweg zu gehen. Die meisten Menschen haben nur heutzutage halt nicht mehr begriffen, dass Leid und Schmerz durchaus im christlichen Glauben einen Sinn haben kann und dass der sehr wichtig ist und dass wir gerade in unserer heutigen Zeit in der Lage sein sollten, dieses Leid aufzuopfern.
Die Vision der seligen Anna Katharina Emmerich, 200 Jahre liegen sie zurück, aber vielleicht haben sie gerade heute eine ganz besondere Bedeutung und auch für die Zukunft. Sie haben uns diese Vision heute ein wenig näher gebracht. Vielen Dank dafür, Herr Pies.
Ich danke Ihnen, Herr Niggewöhner.
Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung Weltkirche aktuell. Im Studio von Kirche in Not habe ich mit dem Theologen Michael Pies über die selige Anna Katharina Emmerich gesprochen. Das war in der Kürze natürlich nicht mehr als ein Appetitanreger. Es lohnt sich aber, sich mit dieser Mystikerin näher zu beschäftigen, zu der es auch eine reichhaltige Literatur gibt, viele Gebete, Bilder, Tipps und sogar ein Fürbittbuch finden Sie etwa auf der Internetseite www.anna-katharina-emmerich.net. In unserem zweiten Gespräch gleich nach der Musik, die wieder aus der Orchestersuite Nummer 2 von Johann Sebastian Bach sein wird, beschäftigen wir uns mit dem deutschen Grundgesetz, das 2019 70 Jahre alt wurde. Es wurde seinerzeit durch die Bank von Vertretern unterschiedlicher Parteien und Gruppierungen als Fundament und Kompass unserer demokratischen Gesellschaft bezeichnet. Und dann kam Corona. Viele verbriefte Grundrechte wurden gewissermaßen über Nacht eingeschränkt. Und im Zuge der Diskussion über eine Impfpflicht sprechen Politiker und sogar Journalisten unverblümt darüber, dass man sich seine Grundrechte wie Reise- oder Bewegungsfreiheit durch beispielsweise eine Impfung zurückverdienen müsse. Dieses Thema wird uns bestimmt noch lange beschäftigen, aber gleich nach der Musik wollen wir hören, was der Publizist und Philosoph Josef Bordart über das Grundgesetz zu sagen hat. Anselm Blumberg sprach mit ihm über sein Buch »Ewiges Improvisorum«.
Es war ursprünglich eine Art Notverfassung für einen begrenzten Zeitraum, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Doch das Provisorium ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Den 70. Geburtstag seiner Verfassung konnte Deutschland am 23. Mai 2019 feiern. Der katholische Philosoph und Publizist Dr. Josef Bordart hat sich auf die Suche nach philosophischen Grundwahrheiten im Grundgesetz gemacht und hat sie christlich gedeutet. Seine Erkenntnisse hat er zusammengetragen in seinem neuen Buch »Ewiges Improvisorium – Das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens«. Über seine Neuerscheinung möchte ich mich nun mit dem Autor unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Bordat.
Grüß Gott, Herr Blumberg.
Im ersten Satz der Präambel des Grundgesetzes ist bereits von Gott die Rede. Dort heißt es: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Mit welcher Absicht haben die 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz gleichsam in Gott verankert?
Das ist natürlich so, dass Sie als Christen hier den christlichen Gott, den Gott der Bibel vor Augen hatten, aber einen offenen Gottesbezug wählen, eine sogenannte Nominatio Dei, eine Benennung Gottes. Sie erlassen die Verfassung, das Grundgesetz bewusst nicht im Namen Gottes, das wäre die Invocatio Dei. Das heißt, Sie setzen hier Gott ein als eine Größe, auf die man sich richten kann, als Akt der Demut des Menschen, natürlich auch vor der historischen Erfahrung eines Staates, der sich selbst quasi überhöht hat und eines Führers, der selbst zu einer gottähnlichen Figur geworden ist. Und das sind natürlich die Dinge, die ein paar Jahre später immer noch mitschwingen, wenn hier Gott in der Präambel genannt wird.
Christen verbinden mit dem Gottesbezug die christliche Ethik. Welche Relevanz kann denn der Gottesbezug für Menschen haben, die nicht an Gott glauben?
Genau in dem Sinne, es kann sozusagen eine Idee des Höheren entwickeln, es kann ein Appell sein über den Tag hinaus, über die Rechtsnormen hinaus, über wirtschaftliche Sachzwänge hinaus zu denken und sich zu überlegen, dass man auch vor einem Höheren bestehen können sollte mit seiner Rechtsposition und seiner Argumentation. Das ist ganz wichtig. Wenn jetzt der Gottesbezug so wäre, dass tatsächlich der christliche Gott benannt würde, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, dann könnten natürlich viele sagen, damit haben wir nichts zu tun, das ist nicht unser Glaube, deswegen glauben wir auch gar nicht an die Verfassung als solche. Aber das ist eben nicht der Punkt, sondern Gott ist hier tatsächlich ein Platzhalter für das Höhere, an das auch diejenigen appellieren können sollten, die nicht Christen sind oder die keinen Glauben an Gott haben.
Im Zuge der Wiener Vereinigung 1990 sind die 5 neuen Bundesländer dem Grundgesetz beigetreten. Nehmen wir einfach an, es wäre anders gewesen. Eine neue Verfassung wäre ausgearbeitet worden. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese neue Verfassung dann einen Gottesbezug gehabt hätte?
Für gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn wir sehen etwa in den Landesverfassungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen, die 92, 93 entwickelt wurden, dass hier ein Gottesbezug drin ist und der dann auch von 70% der Bevölkerung mitgetragen wurde bei der Befragung zu diesem Verfassungsentwurf, obwohl in den Ländern nur vielleicht 20-30% der Menschen überhaupt Christen sind oder gottgläubig sind. Das heißt also, hier haben die Menschen schon erkannt, dass es wichtig ist, an etwas zu appellieren, was über den Tag hinausweist, ohne damit gleich eine bestimmte Konfession zu verbinden.
Artikel 1 des Grundgesetzes beginnt so: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes besagt unter anderem: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. In den Augen von Abtreibungsbefürwortern beziehen sich diese Aussagen noch nicht auf eine befruchtete menschliche Eizelle. Wie sehen denn das die Mütter und Väter des Grundgesetzes und auch das Bundesverfassungsgericht?
Anders. Sie sehen es nämlich so, dass jeder Mensch gemeint ist, wenn es darum geht, jeder hat das Recht auf Leben, tatsächlich ab der Empfängnis. Das ergeben die Akten aus dem Parlamentarischen Rat, die ja auch darüber diskutiert haben, die darüber verhandelt haben. Und das zeigt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die zweimal zu Schwangerschaftsabbruch beschlossen haben, einmal in den 70er Jahren, einmal in den 90er Jahren. Und in beiden Fällen wurde festgestellt, dass sich die Würde des Menschen und auch der Schutzgegenstand Lebensrecht auf das ungeborene Leben, auf den ungeborenen Menschen bezieht. Also auch der noch nicht geborene Mensch wird von Artikel 2 Grundgesetz geschützt, hat Recht auf Leben.
Abtreibung wird als Gewissensentscheidung unter Umständen in Deutschland toleriert und bleibt straflos. Inwiefern ist denn eine Abtreibung aus moralischer Sicht immer bedenklich?
weil menschliches Leben getötet wird. Das ist immer so, das wird auch niemand bestreiten können, das ist nun mal Fakt. Und das Töten menschlichen Lebens ist immer ein moralisches Problem.
Weltkirche aktuell, das Sonntagsmagazin von Kirche in Not. Wir sprechen weiter über das deutsche Grundgesetz. Anselm Blumberg befragte hierzu den Philosophen und Publizisten Josef Bordat.
Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der Staat selbst ist allerdings keiner speziellen Weltanschauung verpflichtet. Bedeutet das umgekehrt, dass Religion ausschließlich Privatsache ist?
Nein, Religion ist zwar etwas Persönliches, aber nichts, was privat bleiben muss. Die Glaubensentscheidung ist eine höchst persönliche, das ist ganz klar. Aber wenn man dann eine Gemeinschaft bildet mit Menschen, die eine ähnliche Glaubensentscheidung getroffen haben, dann darf diese Gemeinschaft auch öffentlich sein und öffentlich wirksam werden, auch politisch sich betätigen. Das ist nochmal was anderes. Also Religion ist als Glaubensentscheidung etwas Persönliches, aber nichts Privates.
Der deutsche Staat garantiert Religionsfreiheit, das bedeutet aber noch nicht unbedingt Religionsgleichheit. Unter welchen Umständen kann der Staat eine bestimmte Religion oder eine Konfession auch bevorzugen?
Immer unter der Maßgabe, was tut diese Religion fürs Gemeinwesen? Was übernimmt sie quasi an Leistungen, die sonst der Staat erbringen müsste, also etwa der Sozialstaat? Denken Sie da an die großen christlichen Organisationen, Caritas, Diakonie, die große Teile des Sozialwesens in Deutschland mitbestimmen. Wenn etwa von islamischer Seite eine ähnliche Organisation entsteht, dann wird die natürlich insofern genauso gefördert, als sie eben sozialstaatliche Aufgaben wahrnimmt. Das hat nichts zu tun mit einem bestimmten Bekenntnisinhalt, sondern das geht einfach darum, dass hier Staatsaufgaben von der Kirche in dem Fall wahrgenommen werden.
In Deutschland räumt der Staat den Kirchen ein Recht auf Selbstbestimmung ein. Das betrifft vor allem auch das Arbeitsrecht. In vielen Bereichen arbeiten Staat und Kirche sogar zusammen. Warum warnen Sie davor, diese Situation der Kooperation zu verändern?
Weil es eine sehr gute, eine sehr fruchtbare Kooperation ist. Man könnte sagen, eine Win-Win-Situation. Für beide Seiten ist es positiv. Die Kirche kann sich frei entfalten. Der Staat spart Geld, weil eben auch durch die Kirche freiwillige Leistungen ins Spiel kommen, Spenden, Kollekten, die sonst wegfallen würden. Und auch wenn der Staat zu 90% Caritas und Diakonie finanziert, dann müssten diese 10% bei staatlicher Übernahme auch noch erbracht werden. Das sind Milliarden, über die wir sprechen jedes Jahr. Insofern fährt auch der Staat ganz gut. Er verdient übrigens auch an Steuereinzug, Kirchensteuereinzug ein wenig mit. Insofern will auch der Staat, glaube ich, diese Kooperation nicht beenden.
Das Grundgesetz ist nun schon 70 Jahre alt. Vieles Bewährtes gibt es darin, aber manches müsste wohl auch überarbeitet werden. An welchen Punkten sollte das Grundgesetz denn Ihrer Meinung nach fortentwickelt werden?
Also zunächst mal sehr behutsam. Fortentwicklung ist immer ein wichtiges Thema. Man bleibt nicht stehen, die Gesellschaft bleibt nicht stehen, aber man muss schon aufpassen, dass man mit der Verfassung auch in einer würdigen Weise umgeht. Es ist unser Grundgesetz, es ist die Basis unseres Rechtssystems. Insofern muss man da wirklich nur das Wesentliche reinschreiben. Sicherlich gibt es große gesellschaftliche Veränderungen. Denken Sie an Digitalisierung, denken Sie auch an Klimawandel. Das sind Themen, die sicherlich vielleicht als Staatsziele definiert werden könnten. Klimaschutz etwa oder der Auftrag einer Digitalisierung in der Gesellschaft. Im Moment ist es mit den Kinderrechten ein großes Thema. Soll das ins Grundgesetz, Kinderschutz? Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Schutz der Kinder ein ganz wichtiges Thema ist. Ich denke allerdings nicht, dass das Verfassungsrang einnehmen muss. Da ist, glaube ich, schon genug gesagt. Einfach Artikel 1 Menschenwürde. Kinder sind Menschen. Insofern fallen sie auch darunter. Man muss nicht sozusagen, darf die Verfassung nicht überfrachten.
Herr Bordat, ganz herzlichen Dank für dieses Buchgespräch und Ihren Besuch im Fernsehstudio des katholischen Hilfswerks Kirche in Not.
Vielen Dank Ihnen.
Das war ein Buchgespräch mit dem katholischen Philosophen und Publizisten Dr. Josef Bordat. Danke für Ihr Interesse. Jetzt am Ende der Sendung präsentiert Ihnen der Autor noch eine Leseprobe aus seinem neuen Buch Ewiges im Provisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens.
Die Präambel des Grundgesetzes spricht von der Verantwortung vor Gott und den Menschen als Grundlage der Verfassung. Der erste Satz der Präambel lautet: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Auch wenn diese Formulierung nur in der Präambel steht, besitzt sie den Charakter einer Norm. Sie ist keine Verfassungslyrik ohne Bedeutung, keine unverbindliche Meinungsäußerung, keine bloße kulturelle Reminiszenz. Das hieße, sie zu unterschätzen. So, wie man sie überschätzte, billigte man ihr eine durchschlagende Wirkung auf konfessionelle Fragen zu. Das Grundgesetz enthält eine sogenannte Nominatio Dei, eine schwächere Form des Gottesbezugs. Gott wird zwar als letzter Bestimmungsgrund der Normativität genannt, jedoch bleibt die Verfassung damit selbst religiös neutral. Eine stärkere Form des Gottesbezugs wäre die Invocatio Dei, durch die sich der Gesetzgeber auf Gott beruft und die Verfassung im Namen Gottes erlässt.
Ewiges Improvisorium von Josef Bordat ist im Lepanto Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Das Buch umfasst 212 Seiten und kostet 14,80 Euro zuzüglich Versandkosten.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell von Kirche in Not. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder ein wenig gefallen, und wenn das der Fall sein sollte, hoffe ich, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn wir nach Norwegen blicken wollen, wo es eine wachsende katholische Kirche gibt, die auch von Kirche in Not unterstützt wird, und alles dazu dann kommende Woche. Bis dahin Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.